Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Hubert Arnim Ellison, ich wünsche Ihnen eine angenehme Mittagsstunde. Wir begleiten Sie mit einer Fülle von Informationen, unter anderem zu folgenden Fragen. Vormarsch der Rechtsextremen in Deutschland. Klaus Webhofer schildert im folgenden Beitrag jenen Mann, der hinter dem Erfolg der DVU, der Deutschen Volksunion, steht. Gerhard Frey aus München, Verleger der Deutschen Nationalzeitung, Freund und Geldgeber für den russischen Nationalisten Schirinowski. Er überlegt nun auch die Kandidatur bei den Bundestagswahlen am 27. September. Welche politischen Ziele verfolgt die DVU? Hören Sie dazu Klaus Webhofer.
Die Wahlkampfhelfer scheuen die Öffentlichkeit, die Kandidaten kennt kaum ein Mensch und ein Programm, das diesen Namen auch verdient, ist nicht auszumachen, nur aufhetzende Parolen. Wie also konnten die Rechtsextremisten der DVU ein solches Wahlergebnis einfahren? Zum einen sicherlich mit einer beispiellosen Materialschlacht. 3 Millionen Mark, über 20 Millionen Schilling, ließ sich der Münchner DVU-Chef Gerhard Frey seinen Propagandafeldzug im Osten kosten. Mehr als SPD und CDU zusammen. 20.000 Plakate wurden geklebt, hunderttausende Postwurfsendungen verschickt. Gezielt wurden Wähler unter 30 und über 60 angeschrieben. Bei der ersten Gruppe ist die Kampagne voll eingeschlagen, bei der zweiten nicht. Die Partei ist untrennbar mit Gerhard Frey verbunden, dem millionenschweren Verleger antisemitischer und fremdenfeindlicher Postillen. Seine beiden Kampfblätter, die Deutsche Nationalzeitung und die Deutsche Wochenzeitung, haben zusammen eine Auflage von geschätzten 200.000 Stück. Man könnte sagen, dass ihre Käufer Frey finanzieren. Hinzu kommt ein reger Handel mit Videofilmen, Medaillen und Schallplatten aus und über den Zweiten Weltkrieg. Obwohl die Partei selbst bei Frey tief in der Kreide steht, ist der 65-Jährige gleichzeitig auch ihr größter Nutznießer, denn vor allem die DVU-Mitglieder und Sympathisanten kaufen seine umstrittenen Publikationen. Die DVU-Kandidaten bei Wahlen sind nicht mehr als Marionetten des Verlegers. Wenn jemand spricht, dann ist es Frey selbst, der gestern aufgeregt über die große Bedeutung des DVU-Erfolges für die Demokratie schwadronierte.
Und wenn nun die SPD und die CDU gemeinsam die Regierung bilden, sie haben ja auch den Karren gemeinsam in den Dreck gefahren, sollen sie versuchen, ihn gemeinsam wieder rauszuziehen. Und wir werden als Opposition dafür sorgen, dass normale demokratische Verhältnisse einkehren.
Am durchschlagenden Wahlerfolg der Rechten in Sachsen-Anhalt gibt es nichts zu relativieren oder zu beschönigen. Und auch das Argument vom massiven Geldaufwand greift zu kurz. Die hohe Arbeitslosigkeit war vielleicht der größte Nährboden für die Stimmenfänger der DVU, die geschickt ihrer Ausländerfeindlichkeit einen sozialen Anstrich gaben. Mit Parolen wie deutsche Arbeitsplätze für deutsche Arbeitnehmer wurden Ängste geschürt und das in einem Land, wo es fast keine Ausländer gibt, aber eben ein Heer von Arbeitslosen. Gerade im Osten sammeln sich um die rechtsextremen Parteien vor allem junge Menschen und das ist wohl das Augenfälligste an dieser Wahl. Denn im Westen Deutschlands fuhren schon in den 60er Jahren rechte Parteien bei Landtagswahlen immer wieder große Erfolge ein, aber damals rekrutierte sich die Wählerschaft aus den 50- bis 60-Jährigen. Die Wählerströme in Sachsen-Anhalt zeigen ein ganz anderes Bild. Jeder vierte Wähler der unter 30-Jährigen hat gestern die DVU gewählt. Dagegen war der Zuspruch bei den über 60-Jährigen sehr gering. Die größte Mobilisierung erzielte die DVU bei den bisherigen Nichtwählern und den Erstwählern. Das sollte gerade den demokratischen Parteien zu denken geben. Vielleicht war es nur eine einmalige Protestwahl, vielleicht war die gestrige Wahl aber auch ein Indiz dafür, in welche Richtung die Stimmung im Osten Deutschlands geht.
Die Deutsche Volksunion und ihr Mann an der Spitze, Gerhard Frey. Klaus Webhofer hat sie porträtiert.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Kallina. Im In- und Ausland hält die Berichterstattung über den Ausgang der Landtagswahlen vom vergangenen Sonntag in Sachsen-Anhalt unvermindert an. Insbesondere das überraschend starke Abschneiden der Rechtsaußenpartei DVU, die mit fast 13% in den Magdeburger Landtag einzog und auf Anhieb 30% der Jungwähler zur Stimmabgabe für sich gewinnen konnte, hat zu besorgten Reaktionen geführt. Aber die Wahlen im östlichen Bundesland zeigten auch noch andere Auffälligkeiten. Die PDS behauptete sich auf hohem Niveau, die CDU stürzte mit einem Wählerstimmenverlust von über 10% rasant ab, die SPD legte zwar zu, aber bei weitem nicht so durchschlagend wie von vielen erwartet, und last but not least, die Grünen flogen aus dem Landtag raus und die FDP kam nicht rein. Erst- und Nichtwähler trugen zum Gesamtergebnis der Deutschen Volksunion von insgesamt 192.000 Stimmen gleich 12,9% bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bei. Wer sind diese Bürger, die der Rechtsaußenpartei ihre Stimme gaben? In welchen Städten und in welchen Milieus leben sie? Das sind verständliche Fragen, die jetzt verstärkt von allen Interessierten landauf, landab gestellt werden. Bitterfeld zum Beispiel votierte überdurchschnittlich stark für die DVU. Markus Ehm hat sich dort umgesehen, hier sein Report.
Werner Rauball sitzt an seinem Schreibtisch im Bitterfelder Rathaus. Vor dem Bürgermeister der Chemiearbeiterstadt liegt ein Aktenstapel, die Bitterfelder Wahlergebnisse vom vergangenen Sonntag. Eine der Zahlenkolonnen hat Rauball mit Textmarker angestrichen. Am Ende steht eine Zahl, 17,5% Deutsche Volksunion. Rauball zerbricht sich den Kopf über die Ursachen für dieses Wahlergebnis.
Ich habe am Anfang Entsetzen gehabt. Entsetzen über die Anzahl dieser Stimmen, die ja zustande gekommen sind, wie ich inzwischen bei durch Nachdenken und Nachfragen herausbekommen habe, überwiegend aus Protest heraus. Das Wahlverhalten in unseren Wahllokalen war dadurch gekennzeichnet, dass zum Beispiel die Direktkandidatin der PDS als Erststimme gewählt worden ist und als Zweitstimme die DVU gewählt worden ist. Dasselbe galt auch für die Direktkandidaten der SPD bzw. der CDU, aber in etwas geringerem Maße. Das zeigt mir, dass dieses Protestpotenzial vorhanden ist, und das löst natürlich automatisch die Frage aus, warum protestieren die?
Warum wählt fast ein Fünftel der Bitterfelder rechtsextrem? Bei den beiden jungen Männern, die in Sichtweite des Rathauses an einem Imbissstand am Marktplatz stehen, werden Argumente ausgetauscht. Der eine der beiden mit Bomberjacke und Kurzhaarfrisur war am Sonntag zum ersten Mal wählen. Natürlich DVU.
Das erste Mal DVU, weil das mir alles auf den Sack geht. Die ganze Zeit arbeitslos und so. Es wird langsam Zeit, oder Arbeit zu kriegen. Das ist schlimm. Die ganzen Ausländer nehmen die ganzen Lehrstellen weg. Beziehungsweise überhaupt, das hat man jetzt hier noch davon. Das Schlimmste ist das Sozialamt. Die Ausländer kriegen mehr Sozialhilfe als die Deutschen. Und das ist das, was ihn ankotzt.
Sein etwas älterer Begleiter pflichtet ihm bei.
Die Ausländer müssen raus, Arbeitsplätze und Lehrlingsstellen müssen geschaffen werden. Das soll sich doch Herr Kohl mal überlegen.
Bei den beiden haben die dumpfen Parolen der DVU-Wahlplakate offenbar Wirkung gezeigt. Kriminelle Ausländer raus und lass dich nicht zur Sau machen kommen an in einer Region mit mehr als 25% Arbeitslosigkeit. 40.000 Arbeitsplätze des ehemaligen Chemiekombinats sind praktisch über Nacht verschwunden. Zur Perspektivlosigkeit gesellt sich heute die Suche nach Sündenböcken. Dass wieder einmal die Ausländer herhalten müssen, erscheint seltsam in einem Bundesland mit der niedrigsten Ausländerzahl in Deutschland. Die hätten auch für Waschmittel werben können, bemerkt Bürgermeister Rauball sarkastisch.
Wenn man das hier sich anguckt, allein hier nur, wenn ich hier sage, hier Diätenfresser, was ist denn jetzt mit den 15 Mitgliedern des Landtages von der DVU, was machen die denn jetzt? Das sind Diätenfresser nach deren Konstellation. Und insofern ist das Waschmittelwerbung par excellence. Da wird einfach nur ein Wort in die Welt geschmissen und kein Mensch denkt drüber nach. Zumindest nicht die Wähler der DVU, die die DVU gewählt haben. Sie denken nicht drüber nach. Es wird für sie ein Gefühl entwickelt, dass sie sagen, aha, genau das wollte ich schon immer sagen und deswegen wähle ich die.
3 Millionen Mark, so viel wie SPD und CDU zusammen, hat die DVU für ihre Wahlwerbung in Sachsen-Anhalt ausgegeben. Und offenbar wurde gerade im Landkreis Bitterfeld plakatiert, auf Teufel komm raus. Rauball hat die Zahlen mit einem anderen Krisengebiet in Sachsen-Anhalt verglichen. Sangerhausen im Mansfelder Land, ehemaliges Bergbaurevier.
In Sangerhausen ist nicht so eine hohe DVU-Quote vorhanden. Die ist knapp über 12%, also noch unter dem Landesdurchschnitt. Und das ist für mich erschreckend, weil mir dann das klar wird, man hat hier mit massiven Mitteln, und wenn Sie sich die Wahlwerbung hier angucken, dann ist an jedem Laternenmast mindestens 3- oder 4-mal DVU dran. Man hat hier also mit massiven Mitteln Werbung betrieben, plakative Werbung betrieben, dass man in Dessau und in Magdeburg, das habe ich mal dort verglichen, absolut nicht mehr wiederfindet. Dieser Aufwand von Werbung ist hier bestimmt hier ganz, ganz sicher, auch aus bestimmten Gründen heraus, in Bitterfeld und Wolfen durchgeführt worden. Und damit sind Ergebnisse erzielt worden, die sind deutlich über dem Durchschnitt des Landes.
Eine junge Frau, die gerade vom Einkaufen kommt, bleibt kurz auf eine Bockwurst an der Imbissbude stehen. Sie habe Arbeit als Verkäuferin, erzählt sie, und habe auch DVU gewählt. Warum, das weiß sie allerdings nicht so genau.
Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Naja, für mich war es mehr Protest. Ich wusste, ob die SPD oder CDU für mich Protestwahl.
Ein Rentner, der mit seinem Fahrrad vorbeikommt, zieht auf die Frage nach der DVU die Augenbrauen zusammen. Für ihn sind die großen Parteien schuld am Erfolg der Rechten.
Das haben wir doch schon gehabt. Warum sind die Nazis denn an die Macht gekommen? Da gab es 8 Millionen Arbeitslose. Jetzt haben wir 4, neben anderen Dingen, Kriminalität und so weiter. Also, ich meine, ich billige das nicht, ich verurteile das und finde das schlimm, dass die so einen Anhang haben, denn da sind ja auch nur Leute, die alles Mögliche versprechen und die können doch überhaupt nicht. Und ein Millionär oder mehrfacher Millionär der Frei, der kümmert sich doch nicht ums einfache Volk. Der will doch nicht, dass es uns besser geht, sondern der will die Macht haben. Ne?
Am Imbissstand wird derweil weiter diskutiert. Thomas, ein adrett gekleideter arbeitsloser Schlosser, mischt sich ein. Von den großen Parteien sei er mehr als enttäuscht.
Es kommt eh nichts Schönes raus dabei. Bei allen Parteien sage ich mal, außer bei der DVU, aber sonst kommt wirklich nur Strauß.
Die DVU als letzter Strohhalm, da werden Inhalte und Personen zur Nebensache. Auf die Frage nach Kandidaten für den Landtag in Magdeburg muss Thomas passen. Er kennt keine.
Persönlich nicht, ne. Das ist denn da diesen Doktor, was ne, Wolf? Wolf ist er. Nein, ja. Naja, Wolf ist der auf den Plakaten und so.
Wie es weitergehen soll, das wissen weder die Menschen am Imbissstand noch der Bürgermeister im Rathaus. Es muss etwas geschehen, das wissen alle, aber was? Werner Raubal will auf die Jugendlichen zugehen, in Zukunft mit politischen Argumenten überzeugen.
Deutschlandfunk.
Uhr, 10 Minuten vor 8, der Sendeplatz Podium in den Informationen am Morgen. Man lasse sich von den Bildern des Prenzlauer Berges in Berlin am 1. Mai nicht täuschen. Nirgendwo in der deutschen Hauptstadt haben sich die sozialen Probleme in den vergangenen Jahren so verschärft wie in den Altbauvierteln des ehemaligen Westens. Kreuzberg, Neukölln, Tiergarten, Wedding, alles Bezirke, die eine deutlich gestiegene Arbeitslosen- und Sozialempfängeranzahl verzeichnen. Von Verslammung ist die Rede und von Ghettobildung. Für Sanierungsprogramme fließt seit der Einheit kein Geld mehr. Tristesse ist angesagt. Caroline Kuban hat sich umgesehen.
Reges Treiben auf dem türkischen Markt am Maybachufer an der Grenze von Neukölln und Kreuzberg. 10 Meter weiter unten, auf einer Parkbank am Landwehrkanal, wartet einer darauf, dass der Markt bald zu Ende geht, damit er wieder etwas in den Magen bekommt. Von den Resten fällt häufig etwas für ihn ab. Er kennt bald jede Ente an der Cottbusser Brücke. Das bleibt nicht aus, wenn man jeden Tag stundenlang aufs Wasser starrt. Ein Tag gerinnt zur klebrigen Masse Zeit für einen, der nichts zu tun hat.
Arbeit? Nein, ich dort in Usbekistan habe ich gearbeitet. Habe repariert LKW, Maschinen.
Er ist nur einer von vielen in Kreuzberg. Der einst für seine Alternativkultur berühmte und für seine Hausbesetzerszene berüchtigte Bezirk bildet mit seinen 155.000 Einwohnern das Schlusslicht unter den Verlierern der Berliner Einheit. Die Arbeitslosigkeit beträgt hier mittlerweile fast 31%. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger ist seit 1990 von 16.000 auf 27.000, Anfang 1998 hochgeschnellt. Jeder Sechste lebt von der Stütze, jeder Fünfte hat weniger als 1.000 Mark zum Leben. Mit der Arbeitslosigkeit nimmt auch die Verwahrlosung im Bezirk zu. Das wiederum hat zur Folge, dass Menschen, die es sich leisten können, den Bezirk so schnell wie möglich verlassen. Man hat viel getan in den letzten Jahren für einzelne Gruppen, wie Drogenabhängige oder alleinerziehende Mütter. Doch das war zu wenig, gibt Sozialstadträtin Ingeborg Junge-Reier zu. Man müsse das unmittelbare Umfeld der Menschen jetzt verstärkt mit berücksichtigen.
Es nützt überhaupt nichts, sich um die Situation von Drogenabhängigen zu kümmern, wenn ich nicht gleichzeitig in der Lage bin, für die alleinerziehende Mutter nebenan den Spielplatz von Spritzen sauber zu halten. Sonst fühlt sie sich in ihrer Umgebung nicht wohl und ich habe versäumt, für die Nachbarschaft etwas zu tun, für die Möglichkeit, gerne in einer Umgebung zu wohnen, für die Möglichkeit, mich wohlzufühlen. Und da glaube ich, dass all das, was jetzt zurzeit zu der Frage Wohnumfeldverbesserung, Kiezgestaltung, nachbarschaftliche Unterstützung besprochen wird, durchaus Sinn haben kann.
Beispiel Seniorenwohnhause Riemeisterstraße am Cottbusser Tor. Hier wohnen etwa 100 Senioren zwischen 70 und 100 Jahren. Es gab Überfälle, Einbrüche, Bedrohungen. Nach Gesprächen mit dem Bezirksamt hat die Wohnungsbaugesellschaft die Eingangssituation verbessert, die Klingelanlage repariert, die Treppe zur Freizeitstätte verglast und mit einem Schloss versehen. In einem kleinen, umzäunten und bepflanzten Park sitzen die Senioren am Kaffeetisch und essen selbstgebackenen Kuchen.
Bedrohungen war früher schon. Ja. Im Haus auch, da waren auch schon leider Gottes welche auch verstorben daran. Aber es ist jetzt auf unserem Cottbusser Tor ja reichlich Polizei und wenn die hier ihr Drogentreff haben vom Roten Kreuz oder was das ist, ja, das kriegen die tauscht werden, ja, da ist immer unheimlich die Polizei bei, ja. Also da ist zurzeit, sagen wir mal, seit vorher Jahr im Frühjahr Ruhe hier.
In Neukölln liegen die Dinge kaum besser. 330.000 Menschen leben hier, mehr als in jedem anderen Berliner Bezirk. In der Statistik kann sich Neukölln zwar durch seinen eher bürgerlichen Süden leicht nach oben schieben, aber die Probleme in der nördlichen Altstadt sind mindestens genauso schlimm wie in Kreuzberg, Tiergarten oder Wedding. In der sogenannten sozialen Selektion sieht Jugendstadtrat Heinz Buschkowski ein Hauptproblem. 29% der 158.000 Einwohner der Altstadt sind ausländische Mitbürger. Die Sprachbarrieren der Kinder sind groß. Viele sprechen bei der Einschulung noch kaum ein Wort Deutsch. Der hohe Anteil arbeitsloser Jugendlicher führt zu großen Problemen mit gewalttätigen Jugendbanden. Jeder dritte in der Innenstadt lebende Neuköllner ist arbeitslos, sagt Heinz Buschkowski.
Die Ausländerkonzentration wird immer höher und zwar nicht mehr Ausländer der zweiten und dritten Generation, sondern wir haben eben auch das Phänomen, dass bereits ausländische Mitbürger mit ihren Familien wegziehen, weil sie sagen, ich möchte, dass meine Kinder, die hier bleiben sollen, ihren Weg in die Gesellschaft finden und das ist hier nicht möglich.
Die soziale Durchmischung wiederherstellen und den Menschen eine Perspektive geben. Das sind die Aufgaben der Bezirke, wenn man die Ghettoisierung und Verslammung der Innenstadt aufhalten will, ist Buschkowski überzeugt. Dazu gehört die Verbesserung der Infrastruktur und des Wohnumfeldes ebenso wie die Steuerung im sozialen Wohnungsbau. Weg mit dem Wohnberechtigungsschein, lautet die Forderung, damit zum Beispiel junge Familien günstige Wohnungen in der Innenstadt bekommen und nicht ins Umland ziehen. Und schließlich müsse man die Sozialhilfe verstärkt zur Finanzierung neuer Jobs nutzen, schlägt Kreuzbergs Sozialstadträtin Ingeborg Junge-Reyer vor. Wie in dem Projekt Hilfe zur Arbeit. Ein vom Bezirk gefördertes Projekt der Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung, innovative Technologie und Umweltverbesserung, kurz A&QA. Seit Dezember vergangenen Jahres vermittelt die Gesellschaft über 50-jährigen Sozialhilfeempfängern Jobs für die Dauer von zunächst einem Jahr. Projektleiter Hans Lohe freut sich über die große Nachfrage.
Wir haben mehrere Projekte, das heißt mehrere Arbeitsfelder, zum Beispiel der Grünflächenbereich, Landschaftspflege. Da haben wir Kooperationsverträge gemacht mit dem Grünflächenamt Kreuzberg oder auch das Grünflächenamt Neukölln, Tiergarten oder Mitte. Und wir arbeiten also mit den Ämtern zusammen in Parkanlagen und Spielplätzen im Sinne von Reinigung der Parkanlagen und Reinigung der Spielplätze. Das heißt, es sind zusätzliche Aufgaben, weil unsere Leute separat von den Leuten arbeiten, die sonst da tätig sind.
Mit dem Projekt Hilfe zur Arbeit schlägt die Gesellschaft gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Sozialhilfeempfänger bekommen mehr Selbstbewusstsein durch eine sinnvolle Beschäftigung und ein höheres Einkommen. Und das Wohnumfeld im Kiez bekommt ein freundlicheres Gesicht. Wie zum Beispiel das Jugendzentrum Antenne in Kreuzberg. Seit mehreren Wochen renovieren hier drei ehemalige Sozialhilfeempfänger den großen Veranstaltungssaal, schleifen Türen, streichen Wände, erneuern Fußbodenleisten. Heinz Wählisch, 52-jähriger arbeitsloser Maler, hat bereits zwei Herzinfarkte hinter sich und Probleme, einen festen Job zu bekommen. Ein halbes Jahr lang hat er 30 Bewerbungen pro Monat rausgeschickt, ohne Erfolg. Jetzt ist er froh, wieder eine Beschäftigung zu haben.
Man hat was zu tun, wie soll man, kriegt ein bisschen mehr Geld als vom Sozialamt und unter Umständen die Möglichkeit, dass man hinterher auch wieder im Job ein bisschen besser rinkommt, ne, weil man einfach dran gewöhnt ist und man gammelt eben hier rum. Ne. Und ich meine, so schön ist es vom Sozi Geld zu kassieren auch nicht. Irgendwie ist das immer ein bisschen deprimierend. Ne. Zumindest wenn man dazu hier so eine Hände hat.
Ein kleiner Schritt auf dem richtigen Weg, ist man im Kreuzberger Rathaus überzeugt. Eine umfassende Lösung für die Bezirke ist jedoch nicht in Sicht. Zurzeit kämpfen die Bezirke nur um die ohnehin schmalen Portionen, die der Berliner Senat verteilt. Ohne finanzielle Unterstützung von Seiten des Landes und eine Umverteilung der Gelder aus den reichen Bezirken in die Armen geht es aber nicht. Darüber ist man sich in den Rathäusern Neukölln, Kreuzberg und Tiergarten einig.
Der soziale Verfall der Westberliner Innenstadtbezirke, Caroline Kuban berichtete.
Uhr 23, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen.
Gildo hat euch lieb, und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb.
Grand Prix Eurovision de la Chanson, das diesjährige internationale Schlagerfestival in Großbritannien, könnte zum Publikumsrenner werden. Ursache: der deutsche Interpret Gildo Horn, über Nacht zum singenden Volkshelden geworden. Seine simple Wahrheit, Gildo hat euch lieb, piep, 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 und der kultivierte Schwachsinn wird von den Fans begeistert aufgenommen. Seit Tagen nun probt der Sänger in Birmingham zusammen mit den anderen Kandidaten für den Auftritt am morgigen Sonnabend. Thomas Schreiber, Sie beobachten dieses Treiben in Birmingham. Haben die Briten schon auf das Phänomen Gildo Horn reagiert?
Ja, die Journalisten haben reagiert bereits am Tag, an dem Gildo Horn in Bremen als deutscher Kandidat gewählt wurde. Das hatte nämlich den ganz interessanten und sehr schönen Aspekt, dass in Großbritannien über Deutschland berichtet wurde. Und zwar ging es einmal nicht um Neonazis, es ging nicht um den Euro, es ging nicht um den Bundeskanzler. Es ging tatsächlich einmal um das Leben in Deutschland. Das ist keine Perspektive, die in Großbritannien häufig berichtet wurde. Und das britische Publikum lernte auf einmal, die Deutschen scheinen ja Humor zu haben. Die entsenden als Kandidaten einen, der vielleicht nicht beim Mr. Universum-Wettbewerb auf dem Siegertreppchen stehen würde, einen, der sich ein wenig über die Schlagerwelt und ganz wichtig über sich selbst verhunepiepelt. Das war für die Briten eine neue Perspektive. Es gab danach ein bisschen Berichterstattung, die auch nicht ganz so positiv war. Aber für die Journalisten und die Briten in Birmingham auf der Straße, die Gildo Horn erleben, sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus. Wer ihn persönlich trifft, wer ihn im Konzert erlebt, als Ausländer, der die Texte von Gildo Horn nicht versteht, der lässt sich schon von dem sehr charmieren.
Schön ist er nicht, so richtig singen, sagen seine Kritiker, kann er auch nicht. Von Intelligenz im Text ganz zu schweigen, macht ihn das in Birmingham zum Außenseiter?
Es gibt im Grunde genommen in Birmingham eine ganze Reihe Außenseiter. Dana International gehört auch dazu. Das ist der israelische Transvestit oder die israelische Sängerin. Die Außenseiter sind diejenigen, die die meiste Presse auf sich ziehen. Bei Gildo Horn ist ein bisschen die Frage, ob das, was ihn auszeichnet, ich bin da, was seine Texte angeht, nicht ganz so kritisch wie Sie, ob das, was ihn auszeichnet, wirklich am Fernsehschirm rüberkommt. Gildo Horn hat ein paar Konzerte gegeben, einen in Ronnie Scott's Jazz Club, schlicht und einfach, um den Journalisten aus aller Welt mal zu zeigen, was er denn für einer ist. Und da gab es so Szenen, nach 90 Minuten haben die ersten mit dem Fuß gewippt, nach 2 Minuten haben sie gegrinst, weil sie verstanden haben, was den Mann auszeichnet. Der ist nach 30 Sekunden, geht er das erste Mal ins Publikum. Bei den Stellproben, da fegt er wie ein Derwisch über die Bühne. Und zwar in den Momenten, wo alle anderen normalen Schlagersänger sozusagen wie die Ölgötzen auf der Bühne stehen. Die Kameraleute der BBC haben große Probleme, ihn richtig ins Bild zu bekommen. Der rennt rum, der küsst auch schon mal den Kameramann auf den Mund oder wischt sich mit dem Hut einer Dame, er wischt sich nicht was auf seiner Brust ab, er poliert sich seine schöne Brust. Da wird von teilweise mehreren hundert Journalisten, die im Publikum bei diesen Proben sitzen, schon verstanden, was er macht, einfach durch seine Bühnenshow. Und er ist unglaublich präsent. Die Frage ist, ob die Kamera ihn liebt. Ich habe mit dem Chefkameramann des Norddeutschen Rundfunks gesprochen. Der ist in Birmingham, um sich das anzuschauen, für den Fall, dass Deutschland einmal gewinnen würde, um zu überlegen, was müsste eigentlich ein ausrichtender Sender in Deutschland auf die Beine stellen. Und der sagt, man kann einen Künstler so oder so darstellen. Man kann ihn lieben oder auch nicht. Die BBC scheint ihn bislang noch nicht zu lieben. Man muss keine Kamerafahrt von der Decke einer großen Halle machen auf die Glatze von Gildo Horn. Man kann sozusagen aus der Tiefe des Raumes über das Publikum kommen. Dann sieht der Künstler ein bisschen freundlicher aus. Und das Entscheidende ist ja tatsächlich, welchen Eindruck die Fernsehzuschauer am Samstagabend haben. Denn bei diesem Grand Prix werden ja zum ersten Mal nicht eine Jury entscheiden, sondern eben die Millionen, die europaweit am Fernsehen sitzen und die dann natürlich auch ihr Telefon nehmen, um für den Künstler, den sie auch immer am meisten mögen, ihre Stimme bei einer telefonischen TED-Umfrage abzugeben.
Also Gildo Horn von unten als Sympathieträger. In Deutschland sind die Fans aus dem Häuschen. Für morgen sind wohl Tausende von Gildo-Feten verabredet. Kommen Fans in Birmingham überhaupt an ihren Star heran?
Ja, die versammeln sich immer irgendwo um die National Indoor Arena. Also Gildo Horn sehen sie nicht so oft, außer sie kriegen raus, in welchem Hotel er lebt, was nicht so schwer ist. Es ist das Grand Hotel in Birmingham, aber da ist der Name grander als das Hotel selbst. Und ansonsten kommen die dahin, wo die Journalisten sind, und da so ein paar Übertragungswagen rund um die Halle stehen, haben wir immer deutsche Fans um uns herum, die natürlich genau diese Frage stellen, aber die dann sich denken, naja, vielleicht gucken wir uns am Samstag das Ganze bei den Journalisten an, haben wir wenigstens einen, der arbeitet.
Internationales Schlagerfestival in Birmingham und das Phänomen Gildo Horn. Das war aus Birmingham. Thomas Schreiber, danke.
Aufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 207. Von allen Verkehrsmitteln ist keins so schädlich für die Umwelt und so gefährlich wie das Auto. Flugzeuge verbrauchen auch viel Benzin, aber bei Unfällen stirbt viel seltener jemand als im Straßenverkehr. Und von den zur Flugzeugproduktion verwendeten Rohstoffen wird fast nichts weggeworfen, während von alten Autos nur wenige Teile noch einmal als Ersatzteile verwendet werden können und fast nur das Altmetall als Rohstoff wiederverwertet wird. Die Abgase der Flugzeuge sind ebenso Gift für die Luft wie die Abgase der Autos, aber was auf den Schrottplätzen aus den Motoren, den Tanks und den Batterien von alten Autos in den Boden sickert, ist auch Gift für das Grundwasser. In Deutschland müssen deshalb Autofahrer, die ihr Auto abmelden, weil sie es nicht mehr fahren wollen und deshalb die Kraftfahrzeugsteuer nicht mehr bezahlen wollen, ab 1. April eine Bescheinigung vorlegen, dass sie das Auto zur Annahmestelle eines amtlich anerkannten Verwertungsbetriebs gebracht haben, in dem die alten Autos so auseinandergenommen werden, dass von den Flüssigkeiten, die noch im Motor, in der Batterie und im Benzintank sind, nichts im Boden versickert und ins Grundwasser gelangt. Wenn man vor 20 Jahren ein altes Auto zum Schrotthändler brachte, bekam man noch etwas Geld dafür, weil in den Autos fast alles aus Metall war und der Schrotthändler das Altmetall gut verkaufen konnte. Aber in der Annahmestelle eines Verwertungsbetriebs muss man noch etwas dafür bezahlen, dass man sein altes Auto dort abgeben darf. Denn Plastik wieder zu verwerten ist sehr teuer und Teile, die man Leuten verkaufen kann, die damit ihr eigenes Auto reparieren wollen, muss man erst ausbauen. Von den Rohstoffen, die zum Bau von Autos verwendet werden, geht viel verloren und vom Erdöl bleiben nur Abgase übrig. Diese Abgase sind Gift für die Menschen, die sie einatmen, und belasten die Atmosphäre. Die Bundesumweltministerin hat behauptet, die Abgase von den Autos wären auf weniger als 1/10 der Menge vor 10 Jahren gesunken, aber so viel hat der Katalysator bei der Reduzierung der Autoabgase wohl doch nicht bewirkt. Am besten wäre es, wenn man viel weniger Auto führe und wenn man Auto fährt, sollte man weniger Benzin verbrauchen. Deshalb entwickelt man Autos, die mit 3 oder 4 Litern Benzin auf 100 Kilometer auskommen. Aber solche Autos sind teurer als Autos mit hohem Benzinverbrauch. Deshalb haben die Grünen vorgeschlagen, die Benzinsteuer so zu erhöhen, dass in 10 Jahren ein Liter Benzin 5 Mark kostet. Dann wäre es günstiger, mehr Geld für ein Auto auszugeben, das weniger Benzin verbraucht. Und wer weniger Auto führe, würde viel Geld sparen. Aber wenn die Benzinsteuer nur in Deutschland erhöht würde, würden viele zum Tanken in eins der Nachbarländer fahren. So etwas müsste man in ganz Europa machen, denn Deutschland liegt mitten in Europa und viele Deutsche haben es gar nicht weit bis zur nächsten Grenze. In der Nähe von der polnischen Grenze fahren auch heute schon viele zum Tanken nach Polen, weil wegen des für Deutsche günstigen Wechselkurses das Benzin dort für sie viel billiger ist als in Deutschland. Deshalb will die Bundesregierung Autos mit niedrigem Benzinverbrauch nicht durch eine Erhöhung der Benzinsteuer fördern, sondern durch eine Ermäßigung bei der Kraftfahrzeugsteuer. Wer sich ein 3-Liter-Auto kauft, soll bei der Kraftfahrzeugsteuer 1000 Mark im Jahr sparen. Auf diese Weise soll man allmählich zurückbekommen, was man für so ein Auto mehr bezahlen muss. Solche Autos gibt es allerdings noch nicht zu kaufen, aber vielleicht kommen sie bald auf den Markt. Es gibt aber auch Sachverständige, die vorschlagen, die Autofahrer sollten dafür Gebühren bezahlen, wie weit sie mit ihrem Auto fahren. Aber auch solche streckenbezogenen Gebühren werden von der Bundesregierung abgelehnt, denn fast alle Autofahrer sind dagegen und fast alle Deutschen, die zur Wahl gehen, haben ein Auto. Und viele Deutsche wollen jedes Jahr eine große Urlaubsreise mit dem Flugzeug machen. Trotzdem haben die Grünen vorgeschlagen, auch für Flugbenzin eine Benzinsteuer einzuführen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 207. Danke.